Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Ich begrüße sehr herzlich Michael Selig bei mir. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Ihnen. Wir sprechen über den Werkhof Kuhkarte, den Sie im Wendland gegründet haben. Über die kulturelle Landpartie, eine Institution im Wendland, die Sie von Beginn an mitgestaltet haben. Und das möchte ich auch noch erwähnen. Sie sind außerdem Vorstand der Grünen Werkstatt Wendland, die soziale Innovation hier in der Region vorantreibt. Bevor wir ins Detail gehen, Herr Selig, erzählen Sie vielleicht ein bisschen über sich selbst. Was haben Sie bisher gemacht in Ihrem Leben und woher stammen Sie ursprünglich?
Also gemacht habe ich echt viel. Ich stamme aus Karlshafen an der Weser mit Blick auf Würgersen. Und Würgersen war Atomkraftwerk. Und in meiner Jugend habe ich das sozusagen aus dem Kinderzimmer wachsen sehen. Mein Vater ist dann von Karlshafen weggezogen wegen des Atomkraftwerks. Gut, ich bin zum Studium erst nach Kassel. Erstmal habe ich eine Lehre gemacht als Tischler. Ja, ich habe Handwerk gelernt, klar. Und ich bin eigentlich auch Handwerker. Dann habe ich studiert in Kassel. Ich wurde Fachlehrer für Kunst, Musik und Werken. Und dann habe ich Pädagogik studiert und wurde Grund- und Hauptschullehrer. Und später habe ich dann noch ein Aufbaustudium gemacht und bin Realschullehrer geworden. Und das war ich eigentlich die ganze Zeit meines Lebens, meines beruflichen Lebens bis 2000.
Und dann?
Ja, und dann, liebe Zeit, nebenher ist ja viel anderes passiert in der Zwischenzeit. Also es gab eigentlich keinen Bruch, sondern die Arbeit ging ungebrochen weiter, weil neben dem Berufsleben als Realschullehrer habe ich ja hier in der Region eine ganze Reihe von Dingen angestoßen. Also wir haben 1975 den Hof gekauft. 75 ist es gewesen. 74 sind wir in den Landkreis gezogen.
Warum hierher?
Es gibt keine Zufälle. Warum gerade hierher? Also wir waren Lehrer beide, meine Frau Inge und ich, an der Hamburger Stadtgrenze in Neuwurmsdorf. Und eigentlich hatten wir vor, nach Eierstedt zu gehen mit einer kleinen Gruppe von Kollegen und wollten da, naja, eine Idee umsetzen, die man sich so hat als junger Mensch. Und das ist aber gescheitert, einfach an ganz einfachen Dingen. Also bis zum Rechtsanwalt ging das immer und dann ist es gescheitert. Also wir haben die Gruppenbildung nicht zustande gekriegt, sage ich mal ganz einfach. Aber keine Zufälle gibt es. Es brannte genau in dieser Zeit das Haus ab, in dem wir wohnten in Neuwurmsdorf und wir waren obdachlos. Und dann bin ich durch die ganze Bundesrepublik gefahren und habe einen Platz gesucht. Wo? Ja, zuerst nach Eiderstedt. Gibt es da einen Platz für uns? Dann also eigentlich überall hin, wo meine Eltern waren, in der Eifel, nach Karlshafen. Alles habe ich angeguckt und überlegt, wohin führt es uns. Auf dem Weg habe ich ein Feature gehört über den Landkreis Lichow-Dannenberg. Und in diesem Feature, Deutschlandfunk, eine Stunde, wurde der Landkreis vorgestellt. Und das hörte sich so an wie, naja, so wie Eiderstedt, nur ohne Insel. Also ohne Wasser drumherum, so muss man sagen. Ja. Also auch eine Halbinsel und nur ohne Wasser. Und als ich dann zurückkam nach Lüneburg, dann hat mich der Dezernent bei der Bezirksregierung gefragt, ja, wenn Sie Ihre Bewerbung nach Eiderstedt zurückziehen, dann können wir Ihnen doch eine Stelle in Lüchow-Dannenberg anbieten. Lüchow-Dannenberg, ich kannte das überhaupt nicht. Dann habe ich meine Frau angerufen und gefragt, kennst du Lüchow-Dannenberg? Kann ich eine Stelle kriegen? Ja, sagt sie. Da sind wir mit dem Erdkundeseminar gewesen und haben uns die Sozialbrache angeguckt. Ist ganz nett da. Also 3 Tage später waren wir dann in Schneger. So sind wir hierher gekommen. Also Zufälle gibt es nicht. 74 war das, 75 haben wir dann den Hof gekauft. 76 wurde Gorleben zum Standort benannt und von da an war das Leben eigentlich ganz anders. Also von da an hat sich ganz vieles sozusagen ganz klar für, gegen, mit Gorleben fokussiert. Und wir haben überlegt am Anfang, was machen wir? Schnell verkaufen, bevor es jemand merkt, aber wohin? Ja, also mein Ding war ja nicht immer dagegen, was zu machen, sondern eher die Dinge zu entwickeln, die dafür sind. Also wie dagegen sind ja viele Menschen und ganz leicht. Es ist auch unwahrscheinlich schnell und leicht dahergesagt, ich bin dagegen, aber wofür man eigentlich ist, das ist dann schon schwieriger. Und das herauszufinden und dann auch zu artikulieren, also das war eher so mein Ding. Und daraus hat sich dann eben mit vielen Freunden zusammen immer in wechselnden sozialen Zusammenhängen einfach sehr viele Dinge haben sich da entwickelt. Und da muss ich sagen, also wir haben viel gemacht. Wir haben viele, viele Dinge sichtbar hinterlassen.
Also der erste Ort, wo Sie Ihren Gestaltungswillen entfalten konnten, war der Werkhof oder ist der Werkhof Kuhkarte in einem kleinen Rundlingsdorf. Welche Geschichte hat denn dieser Ort? Ist der Name wendisch? Gibt es da Wurzeln?
Also wendisch glaube ich nicht, es ist eher slawisch. Und Kuhkarte, wenn man es platt ausspricht, heißt dann Kukat. Und von Kukat zu Kokot, der Hahn, ist nicht weit. Also es ist offensichtlich, kommt es von, also wird es abgeleitet von Kokot, der Hahn. Naja, und heute krähen da ordentlich die Hähne. Also in Kukat gibt es Hühner, es gibt viele Hühner. Wir haben immer Hühner auf dem Hof und mein Sohn ist Hühnerfreak.
Wie würden Sie jetzt einem Außenstehenden das Konzept vom Werkhof Kukate beschreiben? Es hat sich ja auch über die Jahre sicherlich entwickelt.
Also wir bieten auf dem Werkhof kreative Kurse. Und das seit 1976. Also das machen wir schon viele Jahre. Und zwar in Basishandwerken. Also es gibt einen Tischlerkurs, es gibt einen Töpferkurs, es gibt Webkurse, Textilekurse, es gibt Goldschmiedekurse. Und eine ganze Reihe anderer Sachen auch, noch immer wieder sporadisch. Der Schwerpunkt ist heute das Goldschmieden mit Peter Reddersen, mit dem wir schon seit über 30 Jahren da zusammenarbeiten. Er ist der Kursleiter, meine Frau organisiert sozusagen das gesamte Programm. Schwerpunkt der Arbeit ist heute ein Textiler, weil meine Frau Inge Weberin geworden ist. Nachdem sie Lehrerin war, hat sie selbst dann eine Ausbildung als Weberin begonnen und hat mit dem damaligen Kursleiter Heinz Meyer zusammen es erreicht, dass es eben eine nebenberufliche Ausbildung geben kann im Handwerk. Die endet mit der Gesellenprüfung. Das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile, weil alle Menschen, die in der Bundesrepublik irgendwie noch eine Prüfung machen wollen, nach Kukate kommen, um da ihre Gesellenprüfung im Handwerk weben abzulegen. Und die nebenberufliche Ausbildung, die meine Frau organisiert, führt eben auch nach 4 Jahren zur Gesellenprüfung.
Was sind das für Menschen, die da zu Ihnen kommen und dann nochmal eine Gesellenprüfung machen? Eher jüngere Menschen, eher ältere Menschen, gemischt?
Es ist gemischt. Es sind, man fragt sich ja, wo findet Weben überhaupt noch statt heute? Und es sind viele Menschen, die also in diesem Beruf, in einer Institution irgendwo eine Beschäftigung haben, aber häufig eben nicht die Qualifikation. Also gewebt wird in vielen therapeutischen Werkstätten, gewebt wird in der Waldorfschule, in der Webepoche, gewebt wird im Museum, gewebt wird in der Therapie. Also es gibt ein breites, eigentlich ein breites Beschäftigungsfeld. Und einige dabei sind auch dabei, dann sich selbstständig zu machen und werden einfach selbstständige Handweber.
Also Sie besetzen da wirklich eine Nische, um auch sowas wie aussterbendes Handwerk vielleicht auch wieder zu beleben. Also mir fällt jetzt so dieses immaterielle Kulturerbe ein, wo es ja darum geht, neben den Bauwerken eben auch Wissen, Können, Bräuche weiter zu vermitteln, was ja gerade für Deutschland wahrscheinlich manchmal auch nicht so naheliegend ist. Die wollen immer was Materielles sozusagen. Also diese Idee musste sich, glaube ich, jetzt auch erst ein bisschen entwickeln über die Jahre.
Das sind ja jetzt wieder viele Dinge, die Sie angesprochen haben. Da muss ich das der Reihe nach abarbeiten. Ja? Also erstens mal, neben der Ausbildung gibt es natürlich freie Kurse, wo man sich einfach selbst qualifizieren kann. Und es gibt auch ein reichhaltiges Angebot an speziellen Kursen zur Fortbildung von Handwebern. Also alles, was ein Weber so an Ideen und in diesen Bindungen und in der Gestaltung und so weiter noch weiter erfahren will, das wird dann jeweils als, als ein Kurs richtig angeboten. Diese Kurse sind offen für alle, die sich da interessieren. Klar, für einige gibt es dann einfach die Hürde, dass man also bestimmte Dinge einfach schon mal können muss. Ja, sonst macht die Fortbildung keinen Sinn. Aber das ist das eine. Dann gibt es daneben aber auch die Meisterqualifikation. Ja, also es gibt die Gesellenprüfung, aber dann auch die Vorbereitung für einen Meisterkurs. Der Meisterkurs findet extern statt in Hannover. So, dann das immaterielle Kulturerbe. Klar, also wir kümmern uns die Weber kümmern sich ganz besonders um dieses immaterielle Kulturerbe. Und es geht ja bei dieser Idee darum, wie kann man dieses alte Handwerk heute zeitgemäß lebendig halten. Also es geht nicht um diesen Museumscharakter, dass man das Alte hochhält und das Alte versucht nachzumachen, sondern wie lässt sich sozusagen ein Handwerk in die moderne Zeit transponieren und gibt dem Handwerk so wieder eine Aufgabe oder einen Inhalt zurück. Da sind wir natürlich stark dabei, genau das zu tun. Und 1999, glaube ich, war das, hat die Gruppe von Webern einen Verein gegründet, Weben Plus, also Weben und, ja, Weben Plus. Das ist ein bundesweiter Verein mittlerweile, der in Kokate seinen Sitz hat und auch sein Büro und hat bundesweit ungefähr jetzt so um 370 Mitglieder vielleicht. Dieser Verein ist jetzt gerade dabei und hat gerade eine Ausstellung zusammengetragen. Also es gibt augenblicklich eine Ausstellung, die von Vereinsmitgliedern bestückt ist, um Handweben heute, das zeitgemäße Handwerk, eigentlich zu repräsentieren, zu zeigen. Die Ausstellung ist zur kulturellen Landpartie dieses Jahr erstmalig in Kokate gezeigt worden. Und am Freitag fahren wir zusammen nach Haslach. Haslach ist das Zentrum, ein textiles Zentrum in Österreich. Und dieses textile Zentrum hat genau dieses Stichwort immaterielles Kulturerbe beantragt und genehmigt bekommen. Also Haslach ist immaterielles Kulturerbe geworden mit dem Engagement für das zeitgemäße Handweben.
Wie sieht das denn speziell aus? Also was ist zeitgemäß? Sind das die Designs? Sind das bestimmte Materialien oder auch Techniken?
Es ist alles zusammen. Also es ist eigentlich alles zusammen. Es ist das Design, es sind Bindungen, es sind innovative Materialien, also nicht nur die traditionellen Wolle, Leinen und Baumwolle vielleicht, ja, sondern es sind auch Materialien, die besondere Eigenschaften haben und durch die Materialkombinationen eben wieder komplett neue Strukturen und Materialeigenschaften geben. Das dehnt sich mehr, das schrumpft mehr, es gibt Formen, es gibt das Feld, sage ich mal, der Gestaltung im Handweben ist riesig. Wer sich da einmal drauf eingelassen hat, der findet kein Ende.
Arbeiten in Kokate quasi verschiedene Handwerker, Kunsthandwerker auch neben den Kursen, die dann dort gegeben werden? Also haben die da dauerhaft eine Werkstatt? Leben die da auch? Oder sind sie sozusagen der Kern, der dort lebt und dann kommen die Handwerker von außen dazu?
Letzteres ist der Fall. Also es ist unser Lebensort, das heißt der Lebensort der Familie Selig. Wir leben da ständig, meine Frau und ich. Die Kinder sind ja zum Teil aus dem Haus. Und es kommen zu den Kursen dann jeweils die Kursleiter und sind dann in dieser Zeit mit ihren Kursteilnehmern zusammen. Das heißt, es ist ein integriertes Konzept von Leben und Arbeiten. Und es ist ein Selbstversorgerhof, das muss ich auch noch sagen. Also wir machen keinen Servicebetrieb, wir machen keinen Hotelbetrieb oder Ähnliches, sondern die Teilnehmer, die kommen, versorgen sich selber mit dem Kursleiter. Es funktioniert wirklich wunderbar. Man glaubt es gar nicht, dass das in der heutigen Zeit möglich ist. Aber alle Beteiligten sind nach wie vor von diesem Konzept durchaus begeistert. Und wir sehen, da haben wir also ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Und eigentlich findet so gut wie alles statt. Es fällt in der Regel nichts aus, was ja heute auch was heißen will. Und wir könnten eigentlich viel mehr anbieten, wenn das Jahr länger wäre. Es fehlt uns immer der 13. Monat.
Und das schmiedet die Leute ja wahrscheinlich auch zusammen, wenn sie da zusammen kochen und eben Arbeit und Leben teilen, wie Sie sagen.
Ja, richtig. Es ist ein soziales Engagement. Aber es ist so, dass wenn die Leute die Besucher, die Gäste auf den Hof kommen und es sind vielleicht 20, 30 Personen auf dem Hof. Man sieht sie eigentlich überhaupt gar nicht, weil sie verschwinden sofort in der Werkstatt. Und es ist eine ganz intensive Zeit für viele Beteiligten. Und häufig wird gesagt, also ich bin einen Tag hier und ich fühle mich wie 3 Wochen Urlaub, weil alles fällt ab. Internet ist nicht so prall, ne?
Das, was auch gut ist, dass die Leute den Kopf frei haben.
Ja, aber es ist auch meistens überhaupt keine Frage, weil im Vordergrund steht einfach die Auseinandersetzung mit dem Material und mit den Dingen, die man einfach da besorgen will. Wir haben das natürlich so eingerichtet, dass die Werkstätten, also es gibt eine richtige Webwerkstatt, es gibt eine richtige Goldschmiedewerkstatt, die sind ständig da. Ja, dann gibt es eine Tischlerwerkstatt, die ist auch ständig eingerichtet. Die Töpferwerkstatt, die räumen wir dann immer mal wieder aus, weil die Nachfrage nach Töpferkursen einfach so gesunken ist, dass es eigentlich dann noch ein, maximal 2 Kurse im Jahr gibt. Früher waren es 10. Also das ist auch eine Modeerscheinung. Filzkurse zum Beispiel gibt es gar nicht mehr. Da ist die Nachfrage gar nicht mehr. Da haben wir auch 10 Kurse im Jahr gemacht, Wochenendkurse oder auch längere. So, also die Nachfrage ist da einfach nicht mehr da, sodass wir uns einfach auf diese Dinge, die jetzt da im Vordergrund stehen, noch fokussiert haben.
Mhm. Sie haben ja mal gesagt, das Wendland hat die größte Dichte an Tagungshäusern in Deutschland. Also passen so Bildung und Natur ganz gut zusammen?
Ja, jedes Tag, also 13 Tagungshäuser gibt es im Landkreis. Jedes hat seinen Schwerpunkt, weil die Leute, die das machen, sozusagen auch ganz individuelle Schwerpunkte haben und entwickelt haben. Also die Preußer Mühle zum Beispiel, da geht es hauptsächlich um Tango-Tanz. Das ist sozusagen also der Schwerpunkt der Preußer Mühle. Und zum Tango-Tanzen kommen die argentinischen Tänzer aus Argentinien eingeflogen zu einem Kurs. Und es gibt eine Workshop-Woche irgendwie im Sommer für mindestens 10 Tage, wo Tango getanzt wird. Also das ist nur ein Beispiel. Andere Tagungshäuser haben andere Schwerpunkte.
Sprechen wir über ein anderes Herzensprojekt von Ihnen. Sie sind ja nicht nur Gründer des Werkhofs Kuhkarte in Wadeweiz und auch Ideentreiber der Grünen Werkstatt, sondern Initiator der kulturellen Landpartie hier im Wendland. Wie ist denn dieses Vorhaben entstanden?
Ja, ich hatte es schon einmal kurz angedeutet. Also wenn es da um die Atomenergie geht, dann waren ja sehr viele Leute im Grunde genommen sich völlig einig, wir sind dagegen. Dem stimme ich ja voll zu. Aber Ideen und Konzepte zu entwickeln, was ich denn dagegen setze und welchen Beitrag ich denn wirklich leisten kann zur regionalen Entwicklung, das war eigentlich so die Triebfeder. Natürlich nicht nur von mir alleine, weil nichts macht man alleine in dieser Beziehung. Ich kann eigentlich nur für mich in Anspruch nehmen, also ich bin nicht der Macher der kulturellen Landpartie, aber ohne mich hätte es nicht gegeben. So kann man das vielleicht am besten beschreiben. Ja, weil einer muss dann immer zu den Terminen einladen, ein bisschen Wein auf den Tisch stellen, ein bisschen was zu essen haben und das Protokoll führen und sagen, aha, so sind wir das letzte Mal gewesen. Naja, und einer muss ja auch die Leute an den Tisch holen. Also wer muss eigentlich hier sitzen, damit wir an dieser Idee, die da irgendwo so im Raum steht und die nicht nur meine Idee war, sondern auch die Idee von vielen anderen, wie kriegt man das zusammen und wen braucht man eigentlich dazu, damit man daraus ein Konzept macht? Und von der Überlegung her war natürlich auch immer so die Frage, durch die Atomenergie natürlich aufgeworfen, wie wollen wir denn leben? Wie soll es denn ohne das gehen? Nicht? Also man muss sich das ja vorstellen nochmal, also zurückrufen eigentlich, dass Atomenergie ja überhaupt, das war ja gesellschaftlicher Konsens, ja, das war ja eine richtige Technikgläubigkeit, das wurde ja eigentlich überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja, das war, bitte, in Brüssel hat man das Euratom ganz groß als Modell gebaut, das war eine Aufbruchstimmung, ja, Leben, das Perpetuum mobile, dieses Leben mit unerschöpflicher Energie und so weiter. Die Gefahren wurden ja überhaupt nicht gesehen.
Und wenn oder sie auch später wurden, verschoben und man hat gesagt, die Wissenschaft wird schon irgendwas entwickeln, mit dem dass man das abbauen kann. Ne? Mhm.
Gut, also das war so. Und für uns hat sich eigentlich daraus immer wieder die Frage herauskristallisiert, also wenn so nicht, ja wie denn dann? Das ist eigentlich die Motivation, also die Hintergrundmotivation, muss ich sagen, für die kulturelle Landpartie als ein Beitrag, wie man denn den Landkreis, also dieses Kleinod, diese kleine Naturinsel, die wir hier haben, also wie man die denn sozusagen als lebenswerten Naturraum überhaupt erhalten kann. Entwickeln hieß es ja gar nicht. Also wie geht es um den Erhalt? Und wir, die wir da so uns als Atomkraftgegner dagegen gestemmt haben, waren ja die eigentlichen Beschützer sozusagen. Ja, also wir waren ja die eigentlich Konservativen, die eher gesagt haben, wir sind eigentlich diejenigen, die, also das, was hier ist, an Natur, Kleinod, an der Vielfalt im ökologischen und biologischen Zusammenhang, das zu erhalten sozusagen, das war eigentlich unser Anliegen. Naja, und die kulturelle Landpartie hatte eben die Vision, naja, wir zeigen das. Wir zeigen, wir sind die Chaoten, ja, kommt her, guckt uns an, wir sind die Chaoten und wir zeigen euch, was wir sozusagen hier so treiben und was wir eigentlich schützen wollen.
Also die Chaoten aus der Sicht sozusagen der bürgerlich-konservativen vielleicht. Also ja, ist das diese Mischung, die Künstler, die Kreativen, die aber hier mit den Bauern ja zusammen gewirkt haben, um eben diese Protestbewegung auch nach vorne zu bringen? Oder sind Künstler doch stärker Vordenker als andere in der Gesellschaft? Und weil sie eben sich mit bestimmten Dingen nicht zufrieden geben und zu sagen, es muss anders gehen.
Ja, so kann man das, glaube ich, sehen. Also zunächst mal muss man ja nochmal vorausschicken, wir haben ja hier in der Region nicht nur durch Gorleben, sondern eigentlich schon vorher einen überproportionalen Anteil an Künstlern, die sich hier aus den unterschiedlichsten Gründen her zurückgezogen haben. Das hat Tradition hier im Landkreis. Das hat mit Gorleben zunächst mal nichts zu tun. Aber Gorleben und die Auseinandersetzung Gorleben hat einfach den Zug von kreativen Leuten verstärkt. Künstler waren eigentlich hier traditionell ansässig. Hier gab es Platz, hier war das alles billig. Als wir unseren Hof in Kuhkarte gekauft haben, haben wir 80.000 D-Mark bezahlt. Dann haben uns Leute gesagt, seid ihr verrückt, wir haben 24 bezahlt und ihr macht die Preise kaputt. Also 1,5 Hektar, Riesengrundstück, viele Häuser und so weiter, 80.000 D-Mark. Also für uns war das damals leistbar sozusagen. Künstler gab es hier und bei allen Aktivitäten der Bürgerinitiative waren eigentlich Künstler immer dabei und haben dafür gesorgt, dass alle Aktivitäten, ich sage mal die Widerstandsaktionen, einfach eine Form bekamen. Das heißt, man überlegt sich, was will ich, wie mache ich's, wie fange ich an, wie führe ich durch, wie höre ich auf.
Kunstwerke schaffen, aber
also
vielleicht...
Also daraus eine Performance zu machen und sich das also vorher zu überlegen und dann auch gemeinschaftlich dafür zu sorgen, dass also solche Widerstandsaktionen, also nicht nur blindwütiger Aktivismus war, sondern eben immer lächelnd, immer freundlich sozusagen, die guten Bilder vermittelnd, ne? Das geht ja immer um Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammenhang und immer so mit der Idee, also dem Teufel auf der Nase zu tanzen, macht mehr Spaß, als von der Straße geräumt zu werden, abgeknüppelt zu werden. Also das ist eigentlich so immer die Devise gewesen. Und Künstler haben, also das muss man ganz klar sagen, also Künstler sind immer dabei gewesen. Also sag ich mal, Irmit Schwarz, Uta Helene Goertz, Werner Goertz waren immer und andere. Also ich nenne jetzt nur ein paar Namen, um zu sagen, also das sind immer Namen gewesen, die eigentlich immer dabei gewesen sind, egal was passierte. So. Und man hat das im Grunde immer zusammen auch gestrickt, aber einer muss ja auch die Ideen dann liefern und sagen, mach doch so oder so oder so. Ja, und da waren eigentlich Künstler immer stark dabei.
Das ist auch diese Ambivalenz, die der Name Wunderpunkte und Wundepunkte in sich trägt. Also eben, ja, ein Wunderpunkt, dass eben diese Kastoren hier nicht mehr eingelagert werden sollen. Und die Wunderpunkte, die verschiedenen Orte, an denen die kulturelle Landpartie stattfindet. Können Sie mal eine Performance oder eine Aktion beschreiben, die auch das Wesen der kulturellen Landpartie auch als politische Institution deutlich macht?
Widerstands- und Kunstaktionen hat es vor der kulturellen Landpartie genauso gegeben wie danach. Wenn ich jetzt was sage, dann sage ich jetzt was zur kulturellen Landpartie. Und zur kulturellen Landpartie, beziehungsweise man muss ja sagen, also die ersten Jahre hieß ja diese Veranstaltung Wunderpunkte. Das hatten Sie ja eben schon einmal genannt, die Wunderpunkte, die Wunderbaren und die Wunderpunkten sozusagen deutlich zu machen. Wie sind wir da hingekommen? Also wir haben uns mit einem kleinen Kreis in Kuhkarte getroffen und haben überlegt, so, was machen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Wie können wir eigentlich unser Anliegen und den gesamten Landkreis im Grunde genommen mit seinem Schatz und seinen vielen differenzierten Schätzchen und Schätzen einfach sichtbar machen? Das war die Grundidee. Und alle, die da waren, es waren ja nicht viele, 7 Leute oder 6, waren Multiplikatoren. Das heißt, der eine war in der BI, der andere war im BUND, der dritte war Bahnhof Görde, nicht Görde, Heim-Volkshochschule Görde oder die Akademie Sammerts, die es damals gegeben hatte, eine anthroposophische Einrichtung. So, also es war ein bunter Haufen im Grunde genommen von Multiplikatoren und wir haben uns da im Grunde genommen so überlegt, wie machen wir das? Und da hat jeder so seinen Beitrag geliefert. Und dann gesagt, und das stricken wir zusammen, machen daraus eine dezentrale Veranstaltung und wir laden ein zum Fahrradfahren, also zum Erkunden der Region und machen dann an den einzelnen Orten, immer in privaten Räumen, Veranstaltungen zu einzelnen Themen. Und jeder macht sein Thema. Und daraus hat sich eigentlich dann diese Idee Wunderpunkte entwickelt. Der erste Reisebegleiter hier auf dem Tisch, sehen Sie mal, das ist ein kleines Heftchen. Ja? Also das sind 40 Seiten. Ja? Der letzte Reisebegleiter ist dann also auf, weiß ich was, 250 Seiten angewachsen. Also es ist mittlerweile ein kleines Telefonbuch. Die
Reisebegleiter ist quasi ein Verzeichnis, in dem alle Orte für die kulturelle Landpartie.
Das wollte ich eigentlich damit sagen, dass das Verbindende sozusagen der einzelnen individuellen Punkte eigentlich dieser Reisebegleiter war. Der Reisebegleiter hat dann einfach nochmal so ein bisschen die Region insgesamt beschrieben und dann die einzelnen Punkte und die einzelnen Aktivitäten dargestellt. Also eine Frühwanderung mit dem BUND. Irgendwie die Frauen haben irgendwie ein Frauensymposium an den Gorlebener Anlagen gemacht, irgendein Camp, wenn ich das richtig erinnere. Es gab ein Open-Air-Musikfestival, was letztlich nicht stattfand, aber es war wunderbar geplant. So an der Grenze, also es gab ein oder zwei kunsthandwerkliche Ausstellungen auf einem Hof, ja, ein oder zwei, alles andere waren im Grunde genommen politische oder naturkundliche oder sonstige Veranstaltungen, so Filmveranstaltungen auch, Theater ein bisschen und so weiter. Also jeder hat das gemacht, was er beitragen konnte. Und das ist eigentlich das Eigentliche, was die kulturelle Landpartie oder die Wunderpunkte damals ausgezeichnet hat. Alles, was da gemacht wurde, war komplett privat. Und das ist ja bis heute so geblieben. Alles, was bei der kulturellen Landpartie passiert, passiert auf privatem Boden und wird privat organisiert und nur der Reisebegleiter schließt dieses Event der 1000 unterschiedlichen Pünktchen zu einem. 1990 haben Irmit Schwarz und ich eine Landschaftskunstaktion ins Leben gerufen und die hieß Aus allen Wolken. Textile Zeichen in der Landschaft. Und diese Kunstaktion in der Landschaft war eigentlich der schlagartige Beginn der kulturellen Landpartie, der damaligen Wunderpunkte, weil diese Landschaftskunstaktion heiß umstritten war. Wir haben mit dieser Aktion seinerzeit ungefähr 50 Künstler eingeladen, 25 aus der damaligen DDR, weil wir haben das ja noch vor Grenzöffnung geplant und dann weiterentwickelt, also immer wieder über Kontakte, über Kontaktpersonen mit Leuten in der DDR konferiert, haben Textilien, Stoffe uns sponsern lassen oder wir haben sie gesponsert bekommen und haben das dann mit einer Postmailing-Aktion, würde man heute sagen, so an die einzelnen Teilnehmer verschickt. Und die haben daraus textile Objekte genäht, die dann 1990 an Fahnen in der Landschaft ausgestellt wurden. Es war also eine Fahnenausstellung. 50 Fahnenobjekte in der Landschaft bei Kukate sozusagen. 1990 war dann die Eröffnung und das war ja wie ein Wiedervereinigungsfeier. Also die Künstler, die beteiligten Künstler aus der DDR konnten dann ja einreisen. So, es war schon richtig toll. So ist es gekommen.
Genau.
Die Wunderpunkte gab es 4 Jahre. Und eigentlich ist es ja ein politisches Programm gewesen. Also wir wollten ja sozusagen also politisch wirken. Es hat sich aber gezeigt, dass im Lauf der Jahre eigentlich der kunsthandwerkliche und künstlerische Sektor sozusagen überwiegt. Und irgendwann wurde dann übereinstimmend gesagt, also wir können nicht zu einer politischen Veranstaltung einladen und dann Batik und Keramik zeigen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wir müssen eigentlich authentisch bleiben. Und diese Veranstaltung ist mit einer ganz wunderbaren Abschiedsveranstaltung für die Akteure beendet worden.
Für die Akteure, denen dieser politische Aspekt wichtig war.
Richtig. Also es war ja eine ziemlich große Gruppe geworden, die Wunderpunkte organisiert hatte. Und ein Freundeskreis hat sozusagen für die Akteure dann eine wunderbare Nachtaktion organisiert. Allen voran Susanne Kamin, die diese Veranstaltung sozusagen federführend organisiert hat. Gut, was du? Und dann gab es natürlich von denen, die da jetzt mitgemacht hatten und als Aussteller sozusagen einen Beitrag geleistet haben. Die haben gesagt, also seid ihr denn verrückt? Wir können doch eine so gut eingeführte Veranstaltung nicht einfach aufführen. Das geht nicht. Ja? Es hat sich eine andere Gruppe gefunden, die dann die nächsten Wunderpunkte organisiert hat. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, das fehlt die Professionalität. Eigentlich geht es auch so nicht. Und seit 1995 heißt dann die Veranstaltung ganz eindeutig Kulturelle Landpartie, Wunderpunkte im Wendland und ist eine Kulturveranstaltung. Und wir haben da gesagt, wir machen eine Kulturveranstaltung, es ist eine Kulturveranstaltung und wir wollen ehrlich sein und damit zeigen wir nach wie vor das, was es im Wendland an realem Leben gibt und das, was, wovon und wofür die Leute hier leben. Also das ist eigentlich die Botschaft der jetzigen Kulturellen Landpartie.
Aber punktuell gibt es schon noch Versuche, politisch irgendwo ja, Botschaften auszusenden. Gibt kleine Ausstellungen?
Alle, die da ausstellen, sind Atomkraftgegner. Also man muss ja nicht immer ein Schild um den Hals tragen. Ja, ich bin Atomkraftgegner. Also eigentlich wissen das alle. Und eigentlich nur diejenigen, die sich dieser Szene zugehörig fühlen, können eigentlich auch nur guten Herzens sozusagen bei der Kulturellen Landpartie dabei sein. Der politische Aspekt ist natürlich insofern, oder auch der gemeinschaftliche Aspekt ist insofern in den Hintergrund getreten über eine lange Zeit, naja, weil jeder mit der Organisation seiner eigenen Punkte und dem weiteren Ausbau des eigenen Punktes einfach intensiv beschäftigt war. Und das ist ja auch gut so. Also wenn man was macht, will man das gut machen. Man will die Gäste ja auch willkommen heißen und es soll schön sein und es soll auch gut sein und die Toilette muss stimmen und das und das Gewerbeaufsichtsamt steht vor der Tür und so weiter und die ne, und das Gesundheitsamt und so weiter und so weiter. Es muss ja alles in Ordnung sein, wenn man Gäste empfängt. Also von daher kann man niemandem einen Vorwurf machen, dass diese Entwicklung dahin ging, dass man sich gekümmert hat um den eigenen Ort. Dagegen ist aber sind die Gemeinschaftsaktionen sowie die Landschaftskunstaktionen, die ja viel Engagement für eine gemeinschaftliche Sache erfordern, die sind hinten runtergefallen. So, man hat aber dann gesehen, aha, so geht es auch nicht. Der Schwerpunkt hat sich verschoben. Hier geht es offensichtlich nur noch um Geld verdienen, was ja total in Ordnung ist, weil wovon sollen wir denn leben? Klar. Die Kulturelle Landpartie ist ein Riesenwirtschaftsfaktor, soll es auch sein, nach meiner Meinung. Aber der Widerstandsfaktor ist einfach zu klein geworden. Und es gibt seit mehreren Jahren ja jetzt diesen Gorleben-Tag, worauf man sich geeinigt hat, den Freitag, den verkaufsstärksten Tag, sag ich mal. Ja. Den hat man sozusagen zum Widerstandstag gemacht und es ist eine super tolle Veranstaltung geworden, die sich daraus jetzt entwickelt hat. Es ist wirklich ein tolles Fest, was da stattfindet. Und ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, dass das eigentlich den eigentlichen Kern unseres Anliegens an diesem Ort einen würdigen Inhalt gibt. Ja. So, und wenn da 20.000 Leute kommen, so wie beim ersten Mal und jetzt beim, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute, man soll sie auch nicht zählen, aber es waren reichlich Leute da, die diesen Tag wirklich genossen haben und auch das Anliegen der kulturellen Landpartie, also wirklich hautnah mitgekriegt haben. So, die Herausforderungen, die bestehen, na klar, die kulturelle Landpartie braucht Erneuerung. Ne? Also nach so langer Zeit haben sich bestimmte Dinge einfach etabliert. Die kulturelle Landpartie ist ein Riesenmagnet mittlerweile geworden. Es ist aber auch ein großer Wechsel. Das kriegt man natürlich nur bedingt mit. Also es steigen genauso viele aus wie einsteigen. Mittlerweile hält sich die Zahl der Orte, an denen etwas stattfindet, etwa so um 100. Angewachsen sind allerdings die Veranstaltungen, also die Abendveranstaltungen, die Nachmittagsveranstaltungen. Mittlerweile 1000 Veranstaltungen kann kein Mensch besuchen. Und trotzdem, alle Veranstaltungen finden in der Regel statt. Weil es sind immer wieder kleine Gruppen, die überall sozusagen auftauchen und dann an den einzelnen Veranstaltungen stattfinden, teilhaben. Jeder Veranstalter ist erstmal durch Württemberger. Es können eigentlich nur die Leute Veranstalter sein, die hier Besitz haben oder hier wohnen. Also man kann auch was veranstalten und ich bin dann an einem Punkt, aber ich bin hier vor Ort ansässig. Jeder ist für seine Veranstaltung komplett eigenverantwortlich. Dann ist es natürlich so, dass viele, die haben selber nicht die Kapazitäten, irgendwie ein Programm auf die Beine zu stellen, die laden sich Freunde und Bekannte ein. Und an manchen Orten gibt es dann 30, 40 Ausstellende. Da gibt es dann ein umfangreiches Programm mit Veranstaltungen, Musik, also Theater. Ja, natürlich, viele Sachen kommen von außerhalb. Die werden von außerhalb eingeladen und sind dann Teil dieser kulturellen Landpartie. Mhm. Also so funktioniert es. Es ist also nicht so, dass alles, was da gezeigt wird, hier aus der Region stammt und hier nur selbst gemacht ist. Es gibt eine Regel, es gibt keine Handelsware.
Okay, also das, was hier verkauft wird, muss auch hier aus der Region stammen.
Was hier verkauft wird, ist selbst gemacht, entweder von dem, der eingeladen ist und dann hier hinter seinen Sachen steht und sagt, das bin ich, das habe ich gemacht, oder es ist selbst gemacht von dem, der das organisiert. Also das geht zwar nicht bis zum Saft und der Marmelade, aber zumindest also die Zusammenhänge sind ganz klar formuliert. Wir sind hier und wir zeigen uns unser Lebenskonzept und wir zeigen das, wovon und wofür wir eigentlich hier leben. Das ist eigentlich immer wieder so ein Thema, was immer wieder durchgeht. Natürlich gibt es Streit. Es gibt immer Streit, logischerweise. Ja, es gibt immer diesen, man diskutiert es in jedem Plenum, den Streit zwischen den großen und den kleinen Punkten.
Es ist wahrscheinlich die Mischung, also davon ja. Lebt es auch und das macht es bunt und interessant. Mhm. Also bei den Veranstaltern, sagen Sie, steigen immer wieder Leute aus und auch wieder ein. Wie ist das bei den Besuchern? Wie beobachten Sie das? Oder kann man das beziffern, wie viele das Stammgäste sind und wie viele auch dann durchaus auch wieder neue Leute dazu kommen, auch junge
Leute?
Ich
kann das nur von uns selber sagen, also wir haben ja 20 Jahre lang Pfingstmarkt gemacht. Das haben wir überhaupt noch gar nicht gesagt, dass eigentlich die kulturelle Landpartie oder die Wunderpunkte unmittelbar eigentlich aus dem Pfingstmarkt heraus entstanden sind. Wir haben seit 85 Pfingstmarkt organisiert bis 2005 und 1990, also nach 5 Jahren Pfingstmarkt, haben wir dann sozusagen die Wunderpunkte entwickelt. Weil der Pfingstmarkt war so besucht, dass 15.000 Leute auf dem kleinen Hof in den 3 Tagen, also immer 4.000, 5.000 Leute zur gleichen Zeit auf dem Hof, das ist natürlich eng gewesen. Also mein Bestreben war natürlich da, Leute, können wir das nicht ein bisschen verteilen? So. Also das war meine Motivation in diesem Zusammenhang. Also das war die unmittelbare Motivation für die Wunderpunkte seiner Zeit. Also seitdem wir jetzt 2005 den Pfingstmarkt nicht mehr machen, haben wir Gäste. die zur kulturellen Landpartie kommen. Und seit 2006 sind es die gleichen Gruppen in gleicher Besetzung, die regelmäßig und immer, wenn sie abfahren, sagen, und nächstes Jahr bitte die gleiche Option im gleichen Bett. Und ich sage jedes Mal so, ihr habt doch schon alles gesehen. Nein, es ist so schön, wir treffen uns hier und dann als Gruppe und dann fahren wir ein bisschen rum und es ist immer wieder was Neues und wir entdecken immer wieder neue Sachen und es ist ja auch immer wieder was Neues und immer wieder neue Veranstaltungen und es ist einfach toll, so die Natur zu erleben, Fahrrad zu fahren und dann einzutauchen in diese private Atmosphäre und hier einen Kaffee zu trinken und da ein Stückchen Kuchen und da was zu kaufen und so weiter. Also die Leute genießen es nach wie vor. Ich kann nicht sagen, wie hoch der Prozentsatz ist, der Wiederkehrer. Ich kann nur sagen, seit 2006 ununterbrochen, unermüdlich.
Gibt es Schnittstellen zwischen der kulturellen Landpartie und der Grünen Werkstatt? Also gibt es Ideen, die hier in der Grundwerkstatt entstanden sind, die sich dann auf die KLP ausgedehnt haben oder andersrum?
Also es entwickelt sich sehr positiv, weil es sind plötzlich neue Leute da, die neue Aspekte einbringen und dann die Frage stellen, wie ökologisch ist eigentlich diese Landpartie? Wird eigentlich diese Veranstaltung unserem eigentlichen Anspruch, ökologisch zu agieren, noch gerecht?
Unter welchen Aspekten, weil so viele Leute mit Autos anreisen?
Ja, wir laden ein zum Fahrradfahren, aber die Leute kommen mit dem Fahrrad ins Wendland und fahren mit dem Auto auf dem Fahrrad auf dem Dach sozusagen durchs Wendland. Ja? Und steigen nur hier und da mal vielleicht für ein bisschen ab, aber eigentlich bewegt man sich mit dem Auto und es gibt überall Verkehrsprobleme.
Und also dass es vielleicht Sammelshuttles gibt?
Da bin ich sehr zuversichtlich über die Entwicklungen, die sich da jetzt abzeichnen. Das interessiert mich. Da bin ich auch gerne dabei, höre mir das auch gerne an. Weil einfach diese Entwicklung und das Hinterfragen der Veranstaltung einfach lange, lange ansteht. Ja, das steht für mich schon lange an. Und letztlich und endlich ist für mich, aber das kann ich jetzt nur für mich sagen, die Grüne Werkstatt eigentlich auch eine Fortführung der kulturellen Landpartie auf anderen Ebenen. Also die Idee mit eine der Ideen, so muss ich sagen, mit der wir die Grüne Werkstatt angefangen haben, waren auch, wir brauchen junge Leute. Die kulturelle Landpartie braucht junge Leute. Wir brauchen frische Ideen für die Veranstaltung. Es kann nicht immer so weitergehen, das leiert sich ab, ja. So, auch wenn die Besucher, die zu uns ins Haus kommen, damit voll zufrieden sind, kann ich sagen, nein, die Veranstaltung braucht neue Impulse. Und da ich gesehen habe, dass also die Landpartie in dieser Richtung nur ganz schwer irgendwie zu steuern ist und man als Alter ja dann auch immer nur gesagt, ach, der schon wieder, ja, der. Ne? So, also das ist ja dann auch so, dass man nicht mehr so gefragt ist, oder sagen, wir machen was Neues.
Sie haben sich dann ein kleines, schnelles Butterboot oder ein Segelboot gesucht, um wieder rechts und links
legen zu können. Wenn Sie das so sehen,
der Grünen Werkstatt.
Das Segelboot funktioniert richtig gut. Es ist eine kleine, aber kompetente und flexible Mannschaft an Bord, die wirklich agieren, die auch klare Ziele formuliert und wo es einfach Erfolge gibt. Und Erfolge sind eigentlich der Nährboden für das Engagement. Und wo Erfolge sind,
mit viel, viel dabei. Eigenkraft und Eigenmotivation, weil es ist im Moment alles ehrenamtlich in der Grünen Werkstatt.
Ja, die Grüne Werkstatt ist insgesamt ein ehrenamtlicher Verein. Wir sind als Verein organisiert, ja. Aber die Projekte, die wir organisieren, das sind ja Förderprojekte, die aus unterschiedlichen Töpfen gespeist werden. Und durch diese gute Konstellation, die sich in der Grünen Werkstatt zusammengefunden hat, also da sind Unternehmer ganz unterschiedlicher Art, ja, da ist ein Künstler, da ist eine Umweltwissenschaftlerin, da ist vor allen Dingen jemand aus der Verwaltung, der für die regionalen Entwicklungsprozesse zuständig ist. Diese Konstellation sichert einfach der Grünen Werkstatt ein gutes Agieren und für diese Kooperationen, die wir haben schließen können, ja, sind wir ja mehrmals ausgezeichnet, weil das, so wie wir da rangegangen sind, ja, da beneiden uns viele drum. Und viele hätten das genauso gerne gemacht, wissen aber dann nicht so gerne wie und Also wir sind ja als Grüne Werkstatt richtig gefragt und dürfen gerne und viel reisen, werden auch viel angefragt und um Statements, um Expertisen gebeten. Wie habt ihr das gemacht? Wie macht ihr das so? Und haben ja auch viele Preise gewonnen, worauf wir auch ganz stolz sind. Aber wir nehmen sie gerne, weil ich denke auch, wir haben sie verdient.
Sie reisen viel rum. Sie waren auch kürzlich in Mecklenburg bei den Kreativlabs, haben dort die Idee der Grünen Werkstatt vorgestellt. Woher nehmen Sie Ihre Energie? Was treibt Sie da an? Ist es auch die Hoffnung, dass Ihre guten Erfahrungen irgendwo anders Wurzeln schlagen? Es ist einfach der Spaß an neuen, innovativen Ideen, auch eben bei Herausforderungen jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, was wir anfangs besprochen haben, sondern zu sagen, da geht noch was.
Also, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, die Energie ist da und solange sie da ist, sozusagen, fühlt man sich ja auch lebendig. Das ist ja auch im Alter eine Frage, wofür stehe ich denn morgens auf? Ja, da haben ja viele ältere Menschen mit zu kämpfen, weil es fehlt die Aufgabe. Die Aufgaben sind uns auf die Füße gefallen, sind mir auf die Füße gefallen und es gibt da viele Aufgaben, an denen wir jetzt arbeiten. Na klar, erzählt man gerne von seinen Erfolgen und sagt auch gerne, wie wir es gemacht haben, aber da sich viele Sachen sowieso nicht übertragen lassen, weil das ist abhängig von den Personen, das ist abhängig von bestimmten Sozialkonstellationen, das ist abhängig vom Raum, das ist abhängig von den Vorerfahrungen der Sozialisation und weiß ich was. Also es gibt ja tausend Gründe, warum man bestimmte Sachen nicht übertragen kann. Ja, aber davon zu erzählen, macht ja auch Spaß. Nicht? Also das mache ich auch gern. Ich teile auch gern, also teile gerne die Erfahrungen, teile auch gerne von den Erfahrungen mit. Aber eigentlich nur, wenn man gefragt ist. Fassen wir es an.
Also wenn man Ihnen zuhört, merkt man, dass Sie auch mit Ihrer Energie viele anstecken und tatsächlich ja auch schon viele junge Leute hierher geholt haben, die eben zum Beispiel an den Designcamps der Grünen Werkstatt teilgenommen haben. Haben Sie einen Überblick, wie viele Leute Sie über die Jahre mit Ihrer Begeisterung schon hierher gezogen haben, die sich dann hier tatsächlich niedergelassen haben?
Also zunächst mal muss ich ganz klar sagen, also das bin nicht ich.
Sie und Ihr Team.
Man muss ganz klar sagen, also ich bin sozusagen in der Grünen Werkstatt, bin ich sozusagen der Lautsprecher. Ja? Klar, also ich mache viel, ich habe mir auch viele Sachen angenommen, aber ich bin das nicht sozusagen. Also man muss immer sagen, es ist die Gruppe, die dahinter steht, die das trägt, die das voranträgt, die auch mich trägt, das ist ganz wichtig sozusagen und die mir auch sagt, na mach das mal oder lass das jetzt, das ist genauso wichtig. Also nur um das jetzt klarzustellen, dass hier nicht der Eindruck entsteht, also ich wäre immer derjenige, der das alles machen würde. Nein, das ist weiß Gott nicht so. So, nach der Frage nach den jungen Menschen. Ja, also die Formate, die wir entwickelt haben innerhalb der Grünen Werkstatt, sind die Design Camps. Und wir haben eigentlich gesehen mit der Grünen Werkstatt, dass es notwendig ist, wenn wir junge Leute hierher haben wollen, dass es funktioniert über Arbeit. Also wie vermitteln wir jungen Leuten in Arbeit? Wie zeigen wir ihnen sozusagen, dass es hier auf dem Lande auch Arbeit gibt? Also das war so eine Motivation. Und dann sieht man ja auch an den Hochschulen, dass da eigentlich auch immer Projekte gesucht werden, die erdverbunden sind oder die andocken an die reale Wirtschaft. Ja? Dass es nicht ein Projekt ist, was der Professor sich ausgedacht hat, sondern dass es irgendwie ein reales Projekt ist. Eine reale Fragestellung, der Betriebsleiter sagt, ich habe da ein Problem, da sitzen wir schon lange dran. Da muss uns doch mal jemand einen Vorschlag machen. Im Alltag kommen wir nicht dazu, da genügend Hirnschmalz reinzudenken. Aber wenn uns jemand eine Vorlage macht und wir können da was gemeinsam erarbeiten, dann wäre das toll. Ne? So, und das sind die Momente, wo wir aus den Betrieben Fragestellungen kriegen, die dann in den Designcamps bearbeitet werden. Wir zeigen den jungen Leuten, es gibt hier nette Leute, die sind total offen. Die jungen Leute sind hier richtig willkommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, dass man sagt, du wirst hier richtig gebraucht. Ja, es ist nicht so, dass du dich hier bewerben musst, sondern sag, dass du kommen willst und du hast den Job. Ja, also das ist ja hier eine andere Situation. Also sie werden gebraucht und wir zeigen ihnen, dass es hier wirklich Arbeit gibt. So, und über diese Situation sitzen hier im Postlab, da hinten sitzen 4 junge Leute und die sind alle mehr oder weniger über die grüne Werkstatt hier gelandet. Dann gibt es bei Völkel einige junge Leute, die über die grüne Werkstatt gekommen sind, bei Nia Nordiska, also bei den Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und einige haben sich einfach selbstständig gemacht. Die haben gesagt, wir haben hier eine Wohnung gefunden, wir haben soziale Kontakte geknüpft, wir haben gleich eine Werkstatt finden können und hier ist es toll und hier haben wir Platz und wir können unsere Ideen verwirklichen und machen jetzt den Containerausbau in Prisek. Und das, was also aus dieser Situation, was aus diesen Situationen entsteht, ja, es entsteht eine neue Gruppe junger Menschen, die ganz anders denken.
Vielleicht, weil sie auch eben diesen Blick schon haben, ja, auf reale Probleme im Leben und nicht irgendwo mit einem theoretischen Konstrukt hierher kommen, was gar nicht passt.
So, die ziehen wieder ihre Freunde ran. Und so entsteht letztlich nämlich ganz allmählich über die Arbeit, über den Austausch, so entsteht eine neue Konstellation, die wir als Grüne Werkstatt nicht gemacht haben, auch nicht bestimmen können, sondern wir haben Ort und Zeit, können wir bestimmen, aber was inhaltlich und sozial und so weiter passiert, können wir ja gar nicht sagen. Aber es ist schön zu sehen, wenn man dann zur After-Work-Party im Fuchsbau in der Langen Straße, also in dem kleinen Designbüro eingeladen wird und es sind lauter junge Leute da und die sind alle fröhlich sozusagen, kennen sich untereinander, knüpfen untereinander Kontakte, machen auch was miteinander plötzlich, ne? Also es kommen dann so kleine Kooperationen zustande. Da kann ich nur sagen, ich habe das alles nicht gemacht. Aber es ist schön, dass es das gibt und ohne mich hätte es das nicht gegeben.
Sie haben sozusagen den Steigbügel angereicht.
Ja, das ist ganz gut. Aber man kann es ja nicht bestimmen. Mhm. Ja, man kann.
Also, ja, Menschen müssen auch, die Chemie muss ja stimmen, ne? Es muss passen.
Ja, ganz also klar. Darauf hat man ja keinen Einfluss.
Mhm. Ja. Was müsste es noch geben, um das Leben im Wendland noch lebenswerter zu machen?
Ah, da habe ich eine ganze Liste.
Also. Strukturell.
Ich sage mal ein Thema, was uns richtig auf die Füße gefallen ist, was ich vorher nicht wusste und was viele, die auch hier leben, nicht wissen oder nicht registrieren, muss ich sagen, wissen vielleicht, aber nicht registrieren, das ist, dass es eigentlich hier keine Mietwohnungen gibt, die dem Anspruch der Stadtflüchtlinge, sage ich mal, irgendwie entsprechen. Also das gute Leben auf dem Lande, diese Idee, die viele ja in sich tragen, und gerne aufs Land ziehen würden oder zumindest mit der Idee spielen, aufs Land zu ziehen. Und dann gibt es plötzlich hier keine Mietwohnung. Die Arbeitswelt hat sich geändert. Also viele Leute, für die ist es völlig egal, ob sie in Berlin sitzen oder im Wendland. Die haben ihr Laptop und sie brauchen gutes Internet und damit ist gut. Ja? Und von daher sind es also vor allen Dingen junge Familien, die hier auflaufen zu unserem Frühstück oder zu den anderen Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, die wir hier organisieren und sagen, ja, ich würde gerne hier hinkommen. Erste Frage, Kindergarten? Wohnung. Dritte Frage, ja, ich könnte vielleicht eine Halbtagsstelle, ich könnte das oder das, aber da finde ich schon was. Oder ich mache was selber. Also das steht nicht so im Vordergrund. Ja. Ich habe ja meinen Laptop und habe auch noch meine Kunden und da und das. Ja, ich kann das mal anfangen. Also so. Ja.
Das heißt, die Menschen sind da schon sehr flexibel und kreativ.
Ja, aber es ist die Wohnung. Mhm. Und es gibt keine Wohnung oder so gut wie keine. Also durch Zufall, wenn man ja irgendwie guckt und hier ist, dann findet man auch das, was passt. Aber es gibt eigentlich kein Wohnungsangebot, mit dem man nach außen gehen könnte und könnte sagen, hallo Leute, hier wir im Wendland, wir haben richtig viel Platz und wir haben schöne Wohnungen und dies und das. So, und ja, und das kommt auch nicht in Gang, weil bei 4,30 Euro Miete investiert niemand. Für 4,30 Euro kann man keine Wohnung renovieren. Zumindest nicht ordentlich renovieren. Da muss man natürlich dazu sagen, Wohnungsangebote gibt es hier im Überfluss, nur da will keiner einziehen. Da würden Sie nicht einziehen, ich nicht einziehen. Dritter Stock links, ja, irgendwie im Block gibt es Wohnungen, logischerweise. Es gibt auch viele Dachgeschosswohnungen, ja. Wenn man dann guckt, Also die Geschichten, die also hier erzählt werden von Leuten, die hier beim Frühstück oder bei den Veranstaltungen auflaufen, was sie alles gesehen haben schon, das brauche ich nicht alles zu erzählen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht angemessen. Ja, das ist die Quintessenz. Es gibt keine angemessenen Wohnungen.
Würden Sie da eher Umnutzung empfehlen oder Neubau? In Hitzacker gibt es ja jetzt diese Idee, ein Mehrgenerationen interkulturell und nachhaltiges Dorf zu bauen.
Finden Sie also das finde ich einen super tollen Ansatz. Ja, das ganze Konstrukt sozusagen ist super toll geplant, vom Kopf her. Es ist alles bedacht und es wird in vielen Gruppensitzungen hochdynamisch sozusagen geplant und ausgeführt. Der einzige Haken ist, es fehlen die jungen Leute. Junge Leute, das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt so kennengelernt habe in diesem Zusammenhang an den Unis, wollen sich ungern festlegen. Also mieten ja, kaufen nein. Wer weiß, wo ich in 5 Jahren bin, wer weiß, wie sich das Leben entwickelt, weiß ich nicht. Das will ich. Ich will mich nicht festlegen.
Und das muss natürlich auch schnell gehen. Also im Hitzackerdorf kann man ja nur mieten und Genossenschaftsanteile erwerben, aber das dauert eben noch.
Ne? Genossenschaftsanteile, ja. Also ich muss kaufen. Ja. Ja. Ich kann wieder verkaufen, logischerweise, aber ich muss kaufen. Muss ich
erstmal investieren.
Ich muss Kapital mitbringen. Und das haben junge Leute in der Regel nicht, es sei denn, sie haben geerbt, aber das ist auch nur eine Minderheit. So. Und das ist wieder so eine Katze, die sich da einen Schwanz beißt. Also wozu plädiere ich? Tiny House Festival ist mein neues Idee. So,
wenn Sie es wissen wollen. Diese kleinen mobilen
Behausungen. Da bin ich im Moment im Grunde genommen also sehr aktiv dahinterher, diese Idee ins Leben zu rufen. Also die Strategie, die dahinter steckt, die ist, nach wie vor muss es darauf ankommen, die Nebengebäude und die Baukultur oder die Bausubstanzen, die einfach hier sind und die mehr und mehr verfallen, dass man die erhält sozusagen. Das macht ja gerade das Liebenswerte aus. Also muss man junges Leben in die alten Dörfer kriegen. Wie macht man das? Also viele Sachen sind unbewohnbar auf den Höfen oder die Wohnungen sind belegt, werden nicht vermietet. So. Und da wäre eben eine Idee, eine unter vielen, eine Idee wäre mit kleinen mobilen Wohneinheiten, die eigentlich alles in sich birgen, aber auch genehmigungsfähig sind. Das ist ja immer der Punkt. Oder eine Standgenehmigung bekommen, ja, dass man die auf die Höfe stellt, wo Leute bereit sind, jemanden aufzunehmen und wo genügend Nebengebäude sind, die verfallen und wo Ausbaureserven sind, aber die eigentlichen Besitzer kein Geld haben, um das zu machen. Und da denke ich mir wieder, aha, Ort und Zeit können wir bestimmen. Also Ort und Zeit kommt zu der Zeit an diesen Ort und guckt, dann mag es sein, dass soziale Kontakte geknüpft werden, dass sich da was entwickelt. Also ich denke, wir müssen hier in der Region jemanden finden und die Dinger gibt es ja mittlerweile, die einfach dann das hinstellen und für kleines Geld vermieten. Ja, das ist ja ein Modell, also etwas zu bauen und dann die Refinanzierung für den Anschub meines Betriebes über die Vermietung an junge Leute, die mit kleinem Geld dann auf dem Hof sind.
Da zeigt sich aber wieder Ihr Gestaltungswille, dass Sie eben nicht nur sagen, das fehlt hier noch, sondern ich habe auch gleich eine Idee, wie man das sozusagen verbessern kann. Finde ich großartig. Michael Selig, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen noch ganz viel Kraft, solche Projekte, wie wir jetzt zum Schluss besprochen haben, anzustoßen, Neues zu bewegen, junge Leute hier in die Gegend zu holen. Und dieses Wendland so erfrischend und vielfältig auch zu halten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.